Der Podcast vom Kita-Eltern bei Potsdam. Yeah!
Herzlich willkommen zu Familiär, dem Podcast des Kita-Elternbeirats Potsdam. Bei Familiär sprechen wir mit Menschen vor und hinter den Kulissen der Kindertagesförderung, mit Politik und Verwaltung, mit Trägern, PädagogInnen und natürlich mit den Familien. In Staffel 4,5 kehren wir zurück zu unseren Anfängen. Es geht schon wieder um die Bundestagswahl und wir treffen erneut auf Direktkandidatinnen und Direktkandidaten unseres Potsdamer Wahlkreises. Bleibt gespannt! Zu Gast bei uns im Lilabor im Potsdamer Rechenzentrum ist Franziska Koch. Franziska ist Brandenburger Spitzenkandidatin für Volt Deutschland, einer noch jungen Partei, die erst zum zweiten Mal bei einer Bundestagswahl antritt. Die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung kennt Volt bereits, mit Benjamin Körner hat die Partei hier bereits einen Sitz. Bei der Landtagswahl hat es leider nicht gereicht, nun folgt der nächste Versuch auf Bundesebene. Schön, dass es noch geklappt hat. Zum Einstieg wollen wir gerne eine kleine Entweder-Oder-Runde starten. Bist du bereit?
Ja.
7 Uhr oder 9 Uhr?
9 Uhr.
Potsdam oder Berlin?
Potsdam.
Kita für die Kinder oder Kita für die Wirtschaft?
Kita für die Kinder.
Gießkanne oder Schlauch?
Gießkanne.
Noten oder keine Noten?
Keine Noten.
Instagram oder Tagesschau?
Tagesschau.
Gymnasium oder Gemeinschaftsschule?
Gemeinschaftsschule.
Mittagsschlaf oder Mittagsruhe?
Mittagsruhe.
Reden oder machen?
Machen.
Looking for freedom oder Wind of Change?
Wind of Change.
Ja, vielen Dank. Dann gehen wir jetzt mal ins Detail. Wobei, lass uns kurz erstmal nochmal auf Volt blicken. Ihr bezeichnet euch als einzige gesamteuropäische Partei. Und vielleicht deshalb brachte die Europawahl 2024 auch euer bisher bestes Ergebnis. Bei der letzten Bundestagswahl habt ihr 0,4%, bei der brandenburgischen Landtagswahl 0,9% der WählerInnen-Stimmen erhalten. Warum klappt es am 23. Februar mit dem erstmaligen Einzug in den Bundestag?
Ja, also wir sind ja eine Partei, die zukunftsgerichtet ist. Das heißt, wir blicken in die Zukunft, so auch unser Wahlprogramm. Also so ist auch unser Wahlprogramm letztendlich ausgerichtet. Wir haben pragmatische, fortschrittliche Lösungen und denken eben europäisch, aber dann wollen eben diese europäischen Best Practices, die wir in anderen Ländern haben, auch auf der Bundesebene anwenden. Und wir glauben einfach daran, weil wir einen riesen Schwung gekriegt haben durch neue Mitglieder, unheimlich viel Unterstützung jetzt auch durch die Bevölkerung bekommen haben, als wir die ganzen Unterstützungsunterschriften gesammelt haben. Und wir sind einfach davon überzeugt, dass wir mit unserem Wahlprogramm ganz viele Menschen erreichen können, die Veränderungen wollen und die positiv und fortschrittlich in die Zukunft blicken möchten. Und deswegen glauben wir, dass wir das schaffen werden.
Ja, vielen Dank. Vor 4 Jahren, als wir unsere letzte Podcast-Runde zur Bundestagswahl gedreht haben, war Corona noch ein bestimmendes Thema. Damals war die große Rede davon, dass nach der Pandemie gerade für die Jüngeren, also für die Kinder und Jugendlichen, etwas getan werden muss, da sie als Bevölkerungsgruppe besonders unter den Auswirkungen gelitten hatten. Wie ist dein Eindruck? Ist das erfolgt und wenn dann auch ausreichend oder haben die Krisen der letzten Jahre hier andere Prioritäten gefordert? Und wo seht ihr da Aufholbedarf?
Ja, das war ziemlich viel gerade auf einmal. Aber tatsächlich kann ich auch ein Stück weit da aus eigener Erfahrung sprechen. Also Corona hat uns auch mächtig überrannt als Familie mit 2 Kindern, die unterschiedliche Bedarfe haben. Ein Kind war zu der Zeit im Kita-Alter, das andere Kind war im Schulalter. Und wir mussten halt beides zusammenbringen. Und es war wirklich eine Herausforderung. Es war, glaube ich, für viele Familien, die das eben konnten, die den Beruf hatten, ein Glück, dass häufig Homeoffice eingeführt worden ist und in vielen Bereichen ist Homeoffice auch geblieben. Also das heißt, diese flexiblen Möglichkeiten haben wir immer noch. Aber die Herausforderung sieht man immer noch an den Kindern und Jugendlichen, die unter anderem sich in der Schule zeigen, aber auch im Alltag. Und mir ist es, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass wir heutzutage nicht nur eben also die Nachwirkung von Corona haben, sondern ganz viele Krisen momentan eine Rolle spielen, wie eben Krieg, die Klimakrise und das alles beschäftigt Kinder und Jugendliche. Also ich merke das auch selbst bei meinen Kindern, dass das immer und immer wieder ein Thema ist. Sie kriegen das eben auch mit in der Tagesschau oder durch andere Medien. Und es gibt verschiedene Studien, die sich ja auch schon damit beschäftigt haben. Und ich hatte tatsächlich eine mitgebracht von der Robert-Bosch-Stiftung vom letzten Jahr 2024. Die haben untersucht, welche Sorgen und Belastungen 8 bis 17 Jahre alte Kinder und Jugendliche haben. Und da waren es eben 39%, die gesagt haben, Krieg auf der Welt, danach kommt schlechte Schulleistungen, Klima- und Umweltkrise, Zukunft, Ungleichbehandlung wegen Herkunft, finanzielle Sorgen der Familie und Einsamkeit. Und da merkt man einfach, wie groß diese Probleme momentan sind und wie vielschichtig und vielseitig. Und ich glaube eben, habe jedenfalls auch aus persönlicher Sicht nicht den Eindruck, dass wir hier genug getan haben. Und wir brauchen unbedingt noch mehr Projekte, Präventionsprojekte, die direkt auf die Familien auch zugehen und Angebote, um diese Kinder und Jugendlichen abzuholen.
In eurem Wahlprogramm schreibt ihr, dass ihr bereit seid für das Bildungssystem der Zukunft. Ihr fordert einheitliche Qualitätsstandards, effiziente Ressourcennutzung und kostenfreie Bildung von klein auf. Ihr beschreibt ein diskriminierungsfreies Bildungssystem mit den allerbesten Arbeitsbedingungen. Was denkst du, warum sind nicht auch schon die anderen Parteien auf diese Idee gekommen? Oder woran liegt es, dass das all das bisher noch nicht angegangen wurde? Und wie begegnet ihr den Vorbehalten der Bundesländer, die dann ganz schnell ihre Hoheit in der Bildungspolitik gefährdet sehen?
Ja, tatsächlich ist das ein ganz großer Punkt bei uns, diese Qualitätsstandards hochzuhalten. Uns ist es vor allen Dingen aber auch wichtig, und ich glaube, das ist der springende Punkt, dass wir ganz stark auch wirklich sagen, wir sind eine junge Partei und wir richten uns eben auch mit dem ganz starken Fokus auch auf Kinder und Jugendliche, weil Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft, und wir dürfen nicht vergessen, auch mit dem demografischen Wandel im Hintergrund, dass Kinder und Jugendliche momentan eine Minderheit darstellen in unserer Gesellschaft, und die haben keine Lobby. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach, ich möchte jetzt nicht unbedingt über andere Parteien so sehr urteilen oder Bashing betreiben, deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück, aber wenn ich persönlich hier wäre, würde ich wahrscheinlich anders antworten, aber letztendlich finde ich es eben wichtig, hier Schwerpunkte zu setzen, und sie sind nicht genug gesetzt worden. Und das hängt damit zusammen, denke ich, dass sich niemand so richtig dran traut, wirklich die großen und entscheidenden Schritte zu machen. Und wir haben, wenn wir große Probleme haben, müssen wir auch große Schritte bei den Lösungen machen. Und eine Sache, die wir eben sagen oder die wir fordern, ist eine einheitliche Qualitätsstandards, das hattest du schon gesagt, aber eben auch eine schrittweise Auflösung des Föderalismus in der Bildung, also dass dieses Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern aufgehoben wird, dass wir Staatsverträge schließen, wo eben tatsächlich diese Qualitätsstandards durch bestimmte Zuständigkeiten auch auf den Ländern dann wiederzufinden sind, die von der Bundesebene gesetzt werden. Und wir brauchen halt auch bundesweite Gremien, die dafür sorgen, dass diese Qualitätsstandards umgesetzt und eben auch überprüfen, ob diese dann tatsächlich durchgeführt worden sind. Auf der anderen Seite für Kinder und Jugendliche ist es zum Beispiel auch wichtig, dass wir hier auch schauen, das ist auch bei uns im Wahlprogramm ganz wichtig mit dabei, dass wir eben sagen, wir brauchen Bürgerbeteiligung. Das heißt eben auch nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für Kinder und Jugendliche. Also wir wollen Zukunftsräte einrichten, und dazu zählen natürlich auch idealerweise über alle gesellschaftlichen Gruppen hinweg, eben auch für Kinder und Jugendliche, die dann ein echtes politisches Mitspracherecht haben und dass sie endlich gehört werden und nicht einfach immer nur benachteiligt werden.
Klingt total großartig, aus Blick der Kinder und Jugendlichen auf jeden Fall. In eurem Wahlprogramm widmet ihr euch auf 2,5 Seiten der frühkindlichen Bildung. Das ist mehr als all die anderen Parteien, das zu unserem Thema schreiben. Glaubst du, das Bewusstsein dafür, dass Kita nicht primär ein Betreuungsangebot, sondern ein wichtiger Baustein in der Bildungsbiografie eines jeden Kindes ist, ist in der Bundespolitik angekommen?
Ich glaube, wenn man jetzt Politikerinnen und Politiker im Wahlkampf fragen würde, dann würden alle sagen, ja, ist ganz wichtig. Aber ehrlicherweise habe ich tatsächlich selbst nicht den Eindruck. Also selbst aus privaten Erfahrungen heraus, aber eben auch, wie ich das beobachte, und habe ich tatsächlich nicht den Eindruck. Und man hört das ja auch immer wieder, diese klassischen Vorurteile, naja, das ist doch nur ein bisschen auf Kinder aufpassen. Und das ist eben nicht. Also die Wissenschaft zeigt ganz klar, dass wenn der Staat in der frühkindlichen Bildung nicht gelegt worden ist für die Bildung und keine guten Startchancen bestehen. Also vor allen Dingen die Sprache ist hier ein ganz großer ausschlaggebender Faktor, aber natürlich auch, dass man Familien unterstützen muss mit weniger guten sozioökonomischen Hintergründen. Und dass, wenn das da nicht schon funktioniert, dass sich das über den ganzen Bildungsweg hinweg zeigt. Und dieses dreigliedrige Bildungssystem, was wir haben, verstärkt das halt nur noch mehr. Ja, weil immer an verschiedenen Stufen diese Menschen selektiert oder diese Kinder selektiert werden können. Und ich sehe das eben nicht, dass hier wirklich Politikerinnen und Politiker sich, wenn sie dann in der Regierungsverantwortung sind, sich hinstellen und sagen, ja, das ist uns wichtig und wir müssen halt hier investieren.
Ja, über fast allem steht in diesem Bereich auch das Thema Fachkräfte. Im Osten sorgt ja aktuell die sinkende Geburtenrate für freie Kita-Plätze. Mehr Personal für weniger Kinder könnte man jetzt denken. Eine echte Qualitätsoffensive könnte man auch denken. Doch nein, weniger Kinder bedeutet auch, dass weniger Fachkräfte finanziert werden. Das Problem, zu wenig Fachkraft pro Kind bleibt also. Hochqualifizierte Fachkräfte, um die jahrelang gerungen wurde, müssen entlassen werden, obwohl die sozialen Auffangsysteme überlaufen und Termine zum Beispiel bei PsychologInnen und TherapeutInnen nicht zu bekommen sind. Wäre jetzt nicht eigentlich der beste Zeitpunkt, Verbesserungen zu schaffen, um das System in der Hinsicht grundlegend zu verbessern? Und was hält eigentlich davon ab?
Tja, was davon abhält, das kann ich leider gar nicht so sagen, weil wir nicht in dieser Regierungsverantwortung sind und an den entscheidenden Faktoren etwas jetzt ändern können, aber wir wollen etwas daran ändern und das ist vollkommen der falsche Weg zu sagen, wenn wir jetzt diese Kapazitäten haben und endlich ja eigentlich, wenn die Geburtenrate runtergeht, dann tatsächlich auch sagen können, ja super, wir können eigentlich dann sogar bessere Betreuungsschlüssel dann auch haben, ja, also in den Kitas, in den Einrichtungen. Dass man nicht diese Chance jetzt ergreift und sagt, super, wir haben sozusagen eine Entlastung im System, weil es weniger Kinder dann gibt und dann haben wir mehr Betreuungspersonal, sondern das dann runterzufahren, ist die vollkommen falsche Richtung und der falsche Ansatz. Weil so werden wir nichts verbessern, sondern es wird ja dann nur genau wieder dieselbe Betreuungskrise weiter fortgeführt, die wir jetzt aktuell schon haben. Und es ist vor allen Dingen, glaube ich, auch für alle Fachkräfte, die da kommen sollen oder motiviert werden sollen für diesen Job, vollkommen ein falsches Zeichen, wenn man jetzt sagt, naja, da sind dann weniger Kinder und dann streichen wir halt eure Stellen. Und das ist nicht motivierend.
Also das Fachkräfteproblem besteht ja nicht nur im Bereich von Schulen und Kitas. Welche Möglichkeiten siehst du für die Gesellschaft und den Staat, bei der Diskussion um Fachkräfte regulierend einzugreifen und vielleicht besonders Berufe zu fördern, die es in Zukunft wirklich braucht, damit die Wirtschaft eben nicht die Menschen mit viel Geld lockt, aber das gesellschaftliche soziale Leben nicht mehr funktioniert?
Genau, also wichtig ist es, wie ich am Anfang schon sagte, dass wir die Kinder und Jugendlichen mehr in den Fokus holen, weil sie sind auch unsere Zukunft. Also wenn wir hier in die Bildung investieren, dann hat das auch wieder positive Auswirkungen natürlich auch für die Wirtschaft und unseren Fachkräftemangel in Zukunft. Und das haben tatsächlich auch schon teilweise Unternehmen ja auch erkannt. Also selbst die Wirtschaft sagt ja, wir können mit den Menschen, die jetzt aktuell in Ausbildung kommen, teilweise nicht mehr richtig arbeiten. Und wir haben dann Fachkräftemangel eben auch unter anderem, weil die Menschen nicht mehr die Kompetenzen mitbringen, die aber Unternehmen benötigen. Und das setzt ja nicht aber erst in der Ausbildung an oder am Ende der Schule, sondern es setzt ja viel früher an. Und mit dem Fachkräftemangel müssen wir entgegenwirken, einmal mit attraktiven Arbeitsbedingungen, zum Beispiel eben im Kita-Bereich. Ich bin aus einem Wolken gefallen, als meine Erzieherin uns damals erzählt hatte, dass sie während ihrer Ausbildung keine Vergütung erhalten hat. Da habe ich gedacht, bitte, was? Ja, und das ist ja etwas, was auch bei uns explizit im Wahlprogramm drinsteht. Wir wollen, dass die Ausbildung finanziell unterstützt wird. Also, dass Personen in diesen Bereichen tatsächlich eine Entlohnung bekommen oder ein Gehalt, dass diese Ausbildung attraktiv wird und wir hier diesen Fachkräftemangel auf dieser einen Seite mit finanziellen Anreizen natürlich, wenn man das so nennen will, ja dann auch entgegenwirken kann, aber auf der anderen Seite auch mit gezielter Werbung beispielsweise. Wir brauchen nationale Kampagnen, um darauf aufmerksam zu machen, das Ganze attraktiv zu machen. Vor allen Dingen zum Beispiel auch, es ist ja immer noch so, dass der Erzieherin-Erzieher-Beruf eher Frauen dominiert ist. Es müssen mehr Männer hier reinkommen, es muss auch die Akzeptanz da in der Gesellschaft da sein, dass eben auch Männer in Krippen dann zum Beispiel arbeiten und es da nicht mehr ein Thema ist, dass ein Mann dann ein Baby oder ein Kleinkind wickelt. Also das sind so Sachen, die habe ich alle mitbekommen, die habe ich gehört und es sind immer noch so Vorurteile, die da mitschwingen und ich glaube, damit muss auch vor allen Dingen die Politik eben, wenn die dann entsprechend auftritt, auch aufräumen damit. Und das ist halt etwas, wo ich sage, das ist nicht nur etwas, was sich am System ändern muss, sondern auch tatsächlich in der gesamtgesellschaftlichen Einstellung ein Stück weit.
Als Kita-Elternbeirat engagieren wir uns in verschiedenen Bündnissen, unter anderem dem Potsdamer Bündnis Kita ist, dem Kita-Kollaps-Aktionsbündnis in Brandenburg und der bundesweiten Kampagne Bildungswende jetzt. Letztere hat sich in den vergangenen Jahren aus einer Vielzahl von Bildungsbetroffenen gebildet. Ihr im September 2023 veröffentlichter Appell wird getragen von fast 300 Organisationen. Gemeinsam fordern sie, erstens Schule und Kita inklusiv und zukunftsfähig zu machen, zweitens eine Ausbildungsoffensive für LehrerInnen und ErzieherInnen, drittens ein Sondervermögen Bildung für die mit nachfolgend ausreichender Finanzierung sowie einen vom Bundeskanzler einberufenen Bildungsgipfel auf Augenhöhe. Was sind aus eurer Sicht die dringendsten Fragen was ist die drängendste Frage des bundesdeutschen Bildungssystems und wie sollte die Antwort darauf lauten? Welche der vier Forderungen würdest du vielleicht als erstes angehen?
Boah, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage tatsächlich, weil im Prinzip müsste man alles zusammen irgendwie gleichzeitig machen mit verschiedenen Expertenkommissionen, die sich dafür dann auch einsetzen. Kann ich gar nicht so direkt sagen. Könntest du die Frage bitte nochmal wiederholen? Es tut mir so leid.
Das ist gar kein Problem, weil das ist ja auch ein...
Relativ viel. Ich hätte es mir, glaube ich, mitschreiben müssen. Genau.
Ist ja auch ein sehr umfangreiches Thema. Genau, also im Grunde sind die vier Forderungen Schule und Kita inklusiv und zukunftsfähig machen, Ausbildungsoffensive für LehrerInnen und ErzieherInnen, Sondervermögen Bildung und Bildungsgipfel mit dem Bundeskanzler. Aber du sagtest ja gerade, am besten alles gleichzeitig.
Ja, das eine geht nicht ohne das andere. Also wir brauchen ein Sondervermögen oder eben Investitionen in die Bildung, wenn wir Fachkräfte, Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher stärken wollen. Wir brauchen einen Bildungsgipfel, um diese Standards und die Inhalte festzulegen und auf Augenhöhe miteinander diskutieren zu können. In der Hoffnung, dass man dann hoffentlich mal direkt an die Politik rankommt, weil Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler predigen das ja schon seit Jahren, auch die Auswirkungen, die wir jetzt ja auch sehen und auch zukünftig sehen werden. Und Inklusion, ja klar, also wir haben immer noch nicht die UN-Behindertenrechtskonvention erfüllt, ja, und da müssen wir einfach ran. Und ja, das ist auch das tatsächlich, was wir bei uns im Wahlprogramm haben, ja, also eine inklusive Bildung und zwar auch wirklich Teilhabe zu gewährleisten und allen Menschen dieselben Chancen zu geben und nicht auszugrenzen.
Da würden wir bei zwei Sachen, glaube ich, nochmal direkt nachhaken. Zum einen das Thema Finanzierung. Du sagtest, euer Wahlprogramm hat viele konkrete Vorhaben, Vorgaben auch beim Thema oder Vorsätze beim Thema Bildung. Was euer Wahlprogramm an der Stelle relativ wenig verrät, ist die Frage, wie das Ganze finanziert werden könnte. Vielleicht habe ich es aber auch überlesen. Kannst du kurz beschreiben, woher das Geld für das für den großen Wumms im Bildungsbereich kommen soll? Und wie steht ihr als Volt eigentlich zum Thema Schulden, die nächste Generation betreffen?
Das ist eine sehr gute Frage. Die stellt man sich ja immer. Also jede Partei, die vorgibt, wir machen dies und das und das, fragt man sich ja immer, wie das finanziert werden soll. Wir sagen ganz klar, dass die Schuldenbremse reformiert werden muss. Also das steht auch in unserem Wahlprogramm tatsächlich ganz klar drin. Wir wollen Nettoinvestitionen in der Infrastruktur, Bildung, Klimaschutz und Digitalisierung. Wir wollen, dass Steuerschlupflöcher geschlossen werden und wir haben auch drin stehen, dass wir eine progressive Vermögenssteuer einführen wollen ab einem Vermögen von mehreren Millionen Euro. Und damit möchten wir unter anderem eben auch die Bildung finanzieren, weil wir müssen, glaube ich, wegkommen von dem Begriff Schuldenbremse, sondern eher sagen, das ist eine Investitionsbremse und gerade eben für diese wichtigen Bereiche wie Bildung, ja.
Ihr beschreibt das Thema Inklusion als Voraussetzung für ein diskriminierungsfreies Bildungssystem. Man hat das Gefühl, da hat es mal jemand verstanden. Warum denkst du, hakt es beim Thema Inklusion in nahezu allen Lebensbereichen? Und warum schaffen wir es vielleicht als Gesellschaft nicht, Inklusion auch und vor allem im Bildungsbereich so uneingeschränkt zu gewährleisten?
Tja, warum ist das so? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube einfach, dass es hier genau wie dasselbe ist, wie mit den Kindern und Jugendlichen an sich. Es gibt halt keine Lobby dafür. Ja, es gibt keine Menschen, also es gibt Menschen, die sich dafür einsetzen. Wie gesagt, ihr sitzt ja hier vor mir, die sich auch dafür einsetzen. Aber das sind, es sind halt nur im Vergleich halt zu anderen Themen in der Politik halt nur verhältnismäßig sehr wenige. Und ich gehe davon aus, dass es einfach auch daran liegt. Und wir müssen da lauter werden und wir müssen auch sagen, wir wollen das, wir wollen eine chancengleiche Gesellschaft und das auf allen Ebenen, also auch eben für Menschen, die eine Behinderung haben. Und ich sehe das eben so auch, dass es nicht so ist, dass die Menschen an sich eine Behinderung haben und dann behindert sind, weil sie etwas nicht können, sondern dass die gesellschaftlichen Umstände und das System sie behindert in dem, was sie eigentlich können. Und das müssen wir ändern und das wollen wir auch mit Volt und das steht auch ganz klar dran. Du hast ja gesagt, wir haben schon verschiedene Punkte da drin stehen. Also genau, also wie zum Beispiel auch hier individuelle Inklusionsbudgets für Bildungseinrichtungen, dass die halt dann auch entsprechend investieren und ausstatten können. Wir haben aber auch sowas drin, dass wir mehr Inklusionshilfen brauchen. Also das ist ja unter... Ich hatte selbst bei uns in der Kita hatten wir ein Kind, die Inklusionshilfe benötigt hat und ich weiß, dass es für die Eltern immer schwierig war, da jemanden zu finden, auch langfristig und das müssen wir einfach institutionalisieren. Ja? Also es darf nicht irgendwie nur ein Projekt sein oder ein kleines Angebot, was mal nebenher finanziert wird, sondern es muss ganz klar gesetzlich auch festgelegt werden, dass es das gibt und dass es hier in diese Qualitätsstandards auch einfließt zum Beispiel. Genau.
Ja, wir haben vorhin schon mal das Thema Föderalismus und Finanzierung und alles Mögliche ein bisschen angesprochen. Pack's nochmal zurück, genau in diese Richtung. Geld und Verantwortung sind nämlich oft zentrale Dreh- und Angelpunkte für das Geh- oder Misslingen von eben solchen Verbesserungen. Der Bund verweist in den Verantwortlichkeiten auf die Länder und die Länder auf die Kommunen. Die Kommunen wiederum wollen gerne im Sinne ihrer Selbstverwaltung agieren, aber die Vorgaben und Gelder von Ländern und Bund haben. Die Finanzkraft hängt damit leider allzu oft davon ab, wie vor Ort die Ansiedlung von Wirtschaft und Industrie stattfindet. Das schafft unterschiedliche Voraussetzungen, um die gleiche Aufgabe zu bewerkstelligen. Überall hört man, die Kommunen hätten klamme Kassen und müssten Einsparungen vornehmen. Meist trifft es dabei die Bereiche Kultur, Sport, Jugend und Soziales, also eben genau die Bereiche, die Familien betreffen. Braucht es eine ganz neue Finanzierungsstruktur, damit Länder und Kommunen ihre Aufgabe zuverlässig erledigen können? Wenn ja, habt ihr dafür auch eine Vision?
Also ich würde jetzt sogar sagen, ganz klar, ja, also weil es funktioniert ja jetzt momentan nicht so, wie es angelegt ist. Und ich hatte am Anfang schon gesagt, dass wir in unserem Wahlprogramm auch drinstehen haben und dafür, da bin ich auch vollkommen überzeugt von, auch als ehemalige Wissenschaftlerin, dass wir eine schrittweise Auflösung dieses föderalistischen Systems brauchen. Also dass im Prinzip auch Bundesgelder direkt auch bis an die Kommunen fließen können. Das kann über Staatsverträge vereinbart werden, wo ganz klar die Zuständigkeiten und eben auch die finanziellen Vereinbarungen geregelt sind. Aber eben im Gegenzug auch, dass wir einheitliche Qualitätsstandards brauchen, auch über die Länder hinweg. Weil wir, wenn wir halt überall unterschiedliche Qualitätsstandards haben, auch unterschiedliche Chancen haben. Und wir kriegen keine gleichen Chancen hin, wenn jeder irgendwie unterschiedliche Sachen macht. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie allen alles aufoktroyieren will und ganz genau sagen willst, ja, du darfst das nicht, sondern es fängt ja, also es sind ja zum Beispiel als Beispiel die Kita-Platzsuche. Die funktioniert überall ganz unterschiedlich, von Kommunen, Gemeinden, überall. Und wir haben halt gesagt, okay, das reicht uns nicht. Und ich hatte es selbst gemerkt, ich war in verschiedenen Bundesländern mit meinen Kindern schon in Kita-Einrichtungen und es war überall komplett unterschiedlich. Und wir fordern eben eine digitale, einheitliche Plattform für die Kita-Platzvergabe, dass es eben für Kommunen, Länder, also auf allen Ebenen leichter wird, für die Eltern da den richtigen Kita-Platz zu finden. Wir fordern aber zum Beispiel auch ein kostenfreies Bildungssystem und zwar bundesweit, das heißt also kostenlose Kita-Plätze, also von 0 Jahren aus an, also ab Geburt. Und wir wollen außerdem auch, und das ist ja jetzt auch aktuell hier auch ein Potsdam-Thema gewesen, wir wollen kostenloses und gesundes Kita- und Schulessen, also Frühstück und Mittagessen. Weil das sind einfach grundlegende Standards, die wir brauchen, um eben diese Chancengleichheit auch zu erfüllen.
Und die brauchen auf jeden Fall ein anderes Finanzierungssystem. Wir sind schon fast am Ende. Wir kommen zur letzten Frage. Nochmal so ein bisschen global denken da, weil die Welt besteht ja nicht nur aus Bildungssystemen. Der Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine führte vor 3 Jahren, fast 4 Jahren, zu einer massiven Investition in die Bundeswehr. Nun gibt es neben dieser Bedrohung aber noch viele weitere Herausforderungen, die im Besonderen nicht uns, sondern vor allem die nachfolgenden Generationen mit voller Härte treffen werden. Stichworte sind hier unter anderem Klima und Demokratie. Brauchen wir nicht auch für diese Themen ähnlich massive Investitionen, um unseren Kindern und den Kindeskindern einen erlebbaren Lebensraum und ihnen Werkzeuge für die zukünftigen Herausforderungen zu geben?
Ja, auf jeden Fall. Das wäre meine Antwort darauf. Ja, also das brauchen wir auf jeden Fall. Also wir können unsere Kinder nicht in, unsere Kinder und die Jugendlichen in so eine Welt schicken, wo wir nicht auch explizit da rein investieren, sondern wir wollen ja Kinder jetzt auch großziehen und ihnen sagen können, hey, in Zukunft, wir strengen uns an für dich und nicht sagen, wir sparen für dich alles kaputt, sondern wir müssen halt investieren, sonst funktioniert das System nicht. Und wir werden alle davon profitieren am Ende. Also es wird sich auszahlen in allen Bereichen. Wenn wir jetzt investieren, dann werden wir später daraus die Gewinne fahren. Ja, also wir müssen langfristig denken.
Okay, dann ermöglicht es uns ja noch eine kleine Frage doch noch reinzuschieben als Rückfrage. Social Media ist Segen und Fluch zugleich. Es stellt sich immer mehr auch als große Gefahr für unsere Demokratie dar. Australien hat mit Beginn des Jahres das Nutzungsalter für Social Media auf 16 Jahre festgesetzt, auch wegen konkreter Vorkommnisse unter Jugendlichen. Was hältst du für den besten Umgang mit der Herausforderung Social Media? Ausschließen, regulieren oder begleiten? Und was braucht es dafür?
Ich bin der Meinung, dass wir alles als Paket tatsächlich brauchen. Also wir brauchen einmal eine Begrenzung im Alter tatsächlich, weil das kann man auch in Studien nachlesen, dass Kinder und Jugendliche die Konsequenzen und die die Konsequenzen nicht richtig einschätzen können. Also diese ganzen Zusammenhänge, die da auch entstehen, unter anderem eben auch, weil sie nicht richtig begleitet werden. Und das ist auch etwas, was ich auch immer wieder, auch in der Schule beispielsweise, auch anspreche. Wir brauchen Medienkompetenz von klein auf an, meinetwegen sogar auch schon ab Kita. Also fände ich auch sinnvoll. Man muss es halt natürlich auch immer altersgerecht gestalten. Aber ich finde das nicht in Ordnung, dass man in der Grundschule im Prinzip schon darüber diskutieren muss, wieso eigentlich Medienkompetenz nicht ab 1. Klasse auch notwendig ist. Und muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das halt wichtig, dass wir da eben auch wieder einheitliche Standards haben, dass man nicht als Organisation wie ihr oder eben als Eltern darüber diskutieren muss, sondern dass wir halt wirklich hier eine allumfassende Bildung haben. Weil ich finde eben auch, sowohl in der frühkindlichen Bildung als eben auch dann später in der Grundschule und weiterführenden Schule ist es eben nicht nur Lesen, Rechnen, Schreiben, also gerade auch in der Grundschule, sondern wir brauchen halt eben mehr. Und dazu gehört eben auch diese Medienbildung und Begleitung, Aufklärung sowohl für Kinder und Jugendliche als eben auch für die Eltern, weil ich denn tatsächlich auch den Eindruck habe oder die Erfahrung gemacht habe, dass selbst Eltern teilweise die Konsequenzen und die Probleme gar nicht so bekannt oder bewusst sind.
Das können wir bestätigen. Vielen Dank, dass das auch noch so kurzfristig geklappt hat. Wir wünschen dir einen guten, einen fairen, einen heißen Wahlkampf. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, ist ja noch. Und wenn man es das erste Mal macht, ist es bestimmt super aufregend. Ganz viele tolle Erfahrungen. Wir drücken euch die Daumen. Und wir sehen uns ganz sicher wieder nach dem 23. Februar an der einen oder anderen Stelle.
Würde mich sehr freuen.
Vielen Dank. So, und dann haben wir noch die Kinderfrage. Die Kinderfrage kommt heute von Jolanda. Jolanda ist 11 Jahre alt und Jolanda fragt, was wünschst du deinen Kindern für die Zukunft, wenn sie, so wie du, jetzt 38 Jahre alt sind?
Ich wünsche meinen Kindern auf jeden Fall eine friedliche Zukunft mit einer Gesellschaft, die Vielfalt lebt und auch als Vielfalt versteht und niemanden ausgrenzt, wo Menschen die gleichen Chancen haben, egal woher sie kommen, was sie mitbringen. Und das auch verstanden wurde bis dahin, dass Klimaschutz nicht eine Einschränkung ist, sondern dass wir alle davon profitieren werden, auch in Zukunft.
Familiär ist der Podcast des Kita-Elternbeirats Potsdam. Aktuelle Themen und Infos zu unserer Arbeit findet ihr auf www.kitaelternbeirat-potsdam.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.